hoffe, dass die Verbindung so hält. Ich sitze hier in einem Hotel in Darmstadt. Ja, musst du erst überlegen.
Ja.
In Darmstadt. Und ich bin ganz froh, dass du mir die halbe Stunde dann doch noch gegönnt hast, weil wir sind gerade losgefahren auf Tour und dann tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich bin immer so müde und so kaputt und so. Und dann gab es auch ein bisschen Alkohol gestern nach der Show. Das machte mich dann auch ein bisschen müder.
Hast du Schnaps getrunken?
Ja, 2 Stück.
Okay, das ist in Ordnung. 2 Schnaps ist in Ordnung. Aber es macht dich müde. Das ist ein Zeichen dafür, dass du langsam in meine Kategorie kommst. Wenn ich ein Glas Wein trinke, werde ich ja gleich sofort müde. Also und Schnaps kannst du komplett vergessen.
Ja, ich habe hier heute aus dem Fenster geguckt und habe einen. Man sieht ja so Sportler manchmal, wenn die vom Sport kommen. Mit ja. Tatze und so. Und dann habe ich gedacht, das ist auch wieder ein Zeichen vom lieben Gott, weil die sehen immer fröhlich aus. Leute, die mit Sporttasche vom Sport kommen, sehen immer fröhlich aus. Und ich habe ja zugegeben, in den letzten Wochen immer zwischendurch dunkle Gedanken und denke, du musst jetzt mal zum Sport. Also es ist, ich jammer ja schon länger rum, aber es ist das Thema Gesundheit ist angesagt jetzt. Das muss ich jetzt
machen. Ich würde dafür unsere männlichen Zuhörer und die Jüngeren vor allem, die noch nicht so lebenserfahren sind, würde ich sagen, nach dem Sport, ne, sieht man immer glücklich aus, nach dem Puff sieht man immer unglücklich aus.
das kann sein. Bei mir, ich müsste sagen, nach dem Pornokino war ich immer total unglücklich. Ja. Aber da gibt es aber das wenigstens umsonst, du zahlst Eintritt ins Kino.
Ja.
Aber.
Nee, beim Puff ist ja das Blöde, dass man hinterher mal sagt, Mensch, dafür hast du jetzt die Kohle bezahlt.
Lage sie, ach, mir hat gestern ein Gast einen Witz erzählt. Was macht ein Kitzler in der Einkaufszone?
Keine Ahnung.
Wartet, dass Schlecker wieder aufmacht.
Ja, das fängt ja schon mal gut an. Man kann es nicht anders sagen, es fängt gut an.
Ich kann aber noch eben nachlegen mit etwas Intelligenterem. Ich habe heute Nacht geschrien, weil mir jemand was geschickt hat, wo ich sehr, sehr, sehr drüber gelacht habe. Sehr, sehr, sehr.
Ja.
Finden Sie nicht auch, dass diese Marie Agnes Strack-Zimmermann wirkt wie ein lesbischer Lagerfeld? Ein schlecht gekleideter lesbischer Lagerfeld. Ein schlecht gekleideter, schlecht gelaunter lesbischer Lagerfeld. Nein, finden Sie nicht? Glück gehabt. Denn für solche Scherze kommt man künftig in den Knast wegen Delegitimierung des Staates. Oder auch Verhunepipelung einer ebenso schlecht gelaunten wie schlecht gekleideten Karl Lagerfeld-Lesbe mit Waffen-Lobbyist-Innen-Hintergrund. Böse Zungen behaupten ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das wären in Wirklichkeit 2. Eine Maria Zimmermann und eine Agnes Strack. Weil eine Politikerin alleine gar nicht so schlecht gelaunt sein kann wie Frau Strack-Zimmermann. Gott, habe ich gelacht heute Nacht, als ich das gelesen habe. Ich habe geschrien hier.
Aber ich sag dir, genau so ist es. Genau so, das trifft es komplett auf den Punkt. Und nur die Wahrheit ist ja nochmal eine andere. Jemand, der was zu verbergen hat und jemand, der unsicher ist und jemand, der genau weiß, dass er jede Sekunde auffliegen kann, der probiert mit Aggression und schlechter Laune andere Leute in Schach zu halten. Das ist ein psychologisch ganz einfacher Trick. Wenn du reinkommst und machst total den Strengen und den Ernsten und den Bösen und den irgendwas, dann gucken dich alle an und sagen, oh, wir sprechen sie lieber nicht an. Und selbst Journalisten zucken ja davor zurück. Also meine gut, die Journalisten, die wir heute haben, zucken vor gar nichts mehr zurück, das stimmt. Aber grundsätzlich mal ist das dieses Verbreiten von Angst, das macht die Bundesregierung und das macht Frau Strack-Zimmermann. In Wirklichkeit hat die Dame so unfassbar viel Dreck am Stecken, das wollen wir alles gar nicht wissen. Ich habe einen Journalisten, der beim Spiegel arbeitet, einer der wenig verbleibenden echten Journalisten. Und der hat damals, als das mal anfing mit ihr, hier von wegen die große Kriegstreiberin, hat der mal gesagt, wir haben in der Redaktion Sachen über Frau Strack-Zimmermann. Damit können wir sie lebenslang fällen. Das einzige Grund, warum wir es nicht rausbringen, ist, weil wir es nicht rausbringen dürfen. Weil die weil die obere Heeresleitung das bei sich behält.
Ja, so und so hat man in nichts mehr Vertrauen. Ein Kollege von mir hat gestern Nacht gepostet, ich war völlig entsetzt, ein Bild von Nawalny.
Ja.
Und hat da drüber geschrieben, Moment, sowas passiert, warte, das machen wir dann sauber.
Wahrscheinlich, wenn man gegen die Regierung ist oder so, ja, kann sein.
Was?
Wenn man gegen die Regierung
ja,
ist.
Ja, so in der Art. Und zwar da oben drüber hatte der geschrieben, so sieht übrigens, man darf gar nichts mehr sagen, tatsächlich aus.
Ja, genau.
Ich bin ganz ehrlich, der Kollege ist ja auch Satiriker und das Satire darf alles, aber das hat mich dann trotzdem getroffen, weil mir das dann immer so leid tut für Leute, die eben sich nicht trauen, manche Sachen zu sagen. Und ich habe da so dran geknackst. Das Erste, was mir heute Morgen eingefallen ist, habe ich gedacht, ich poste jetzt ein Bild, das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich poste jetzt ein Bild von aus Konzentrationslagern und dann, weißt du, von den ganzen Toten und dann schreibe ich da drunter, so sieht richtige Diskriminierung aus.
Die Welt, ich schwör's dir, die Welt ist so durchgescheppert. Und dabei, damit wir nicht entgleiten und die Menschen runterziehen, habe ich drei Umschläge dabei. Und heute habe ich diese drei Umschläge, habe ich mein altes Firmen, also meine alte Firma genommen, die ich ja immer noch irgendwie habe, und habe wieder festgestellt, was für ein brillantes Logo das tatsächlich ist. Ich darf das mal kurz hier in die Kamera halten.
Oh ja, kenne ich
Ist
das?
das
Das
toll oder
kenne
ist das
ich
toll?
gar nicht. Das ist sehr schön, ja.
So, da habe ich jetzt drei Umschläge. Du
Oh,
darfst.
wow, schick. Oh, da muss ich mir ja was einfallen lassen für meine Umschläge nächste Woche. Welchen soll ich denn nehmen? Ich nehme von mir aus rechts. Ja.
Diesen hier?
Ja. Normal berechnen Freundschaft. Ach so, nee, was noch, was ist das Erste?
Also es geht um Werte.
Ja.
Und da habe ich da oben drüber mal drei Begriffe, nämlich Moral, Benehmen und Freundschaft. Und
Moral und?
Benehmen
Ah ja.
und Freundschaft. Und
Ja.
darunter stehen die 10 Gebote, die 7 Todsünden, das Grundgesetz und das bürgerliche Gesetzbuch. Habe ich so gemalt. So, guck.
Ja, sehr schön.
Darüber wollen wir mal sprechen. Ich sage dir mal kurz, worüber wir nicht sprechen. Nicht sprechen tun wir über das Thema Zeit. Wofür geht eigentlich in unserem Leben heute, was geht an Zeit, an Lebenszeit eigentlich für was drauf und was bringt das alles? Das haben wir nicht.
Interessantes Thema.
Würde ich aber zum nächsten Mal wieder mitnehmen sozusagen und das gegen ein neues austauschen. Und dann habe ich noch dieses Thema hier.
Ui.
Auch das würde ich aufheben wollen, weil tatsächlich dieses Thema Krieg, ne, mit welcher Selbstverständlichkeit, jetzt hat Deutschland gerade gestern wieder einen Vertrag unterschrieben, wo man also garantiert, für die nächste Milliarde und so weiter die Ukrainer zu unterstützen. Und es beschäftigt mich aufgrund der Tatsache, dass ich Menschen in der Ukraine und in Russland, also Russen und Ukrainer kenne, persönlich kenne, aus meiner Zeit bei AIDA, mit denen ich auch noch in Kontakt stehe. Und ich das ganz furchtbar finde, wie sie Schritt für Schritt alle sterben oder flüchten. Und darüber, dieser Kriegs, also dieses, hier zu sitzen, und in der Welt Politik zu machen. Und ich wundere mich, ich warte die ganze Zeit darauf, wann denn Frau Baerbock endlich sagt, dass es ja unbedingt eine weibliche Schießpolitik geben muss. Oder wie heißt das? Feminine Außenpolitik und feminine Kriegspolitik. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Und ich würde gerne mal über das Elend und den Wahnsinn des Krieges sprechen, ausführlich, weil da gibt es ja auch nicht nur Filme, sondern auch Bücher und alles Mögliche. Und es beschäftigt mich insofern sehr, als dass ich überhaupt nicht verstehen kann, wie diese ganzen verstrahlten Vollpfosten, die in ihrem Leben noch gar nichts geleistet haben, andere Menschen in den Tod schicken und das unterstützen. Und ich weiß genau, dass man natürlich nicht Herrn Putin nachgeben darf, der ein unfassbarer Despot ist. Aber trotzdem ist es die Frage, ob nicht jede Sekunde Verhandlungen, jede Chance zur Verhandlung genutzt werden muss, um diesen Krieg zu beenden, Waffenstillstände herzustellen, selbst sag mal so, selbst den Zustand, den Ist-Zustand einzufrieren, auf die Gefahr hin, dass jetzt Russland ein paar Quadratmeter oder auch Quadratkilometer mehr total verseuchtes, niemals mehr nutzbares Land haben. Für mich ist das ein ganz schlimmes Thema. Aber wir sprechen ja über Werte, über die guten alten Werte, über die guten alten Maßstäbe,
Das
über
ist ein
alles
sehr,
das.
sehr schönes Thema, finde ich. Das finde ich sehr gut. Zum Thema Moral fallen mir gleich zwei Sachen ein. Das eine ist ja dieser Satz, den ich gerne, das auch eine, so eine Lebenserfahrung ist. Das ist Moral ist nur Mangelangelegenheit. Das gilt nicht zu 100%, aber das gilt schon sehr oft. Moral ist immer eine Mangelangelegenheit. Das heißt, wenn ich denn könnte, würde ich mich auch das ein oder andere Mal unmoralisch verhalten, wenn es mir gut tut, in welchem Sinne auch immer. Ich glaube, dass jeder Mensch da so einen Schwachpunkt hat. Aber es geht ja um Werte. Und ich habe heute Morgen Matussek gehört.
Ja.
Und der, ich weiß leider nicht, wen er zitiert hat. Ich müsste das jetzt googeln, das mache ich aber nicht. Ein Politiker hat gesagt, wenn man in politischen Diskussionen, auch im Zusammenhang mit Putin jetzt, also könnte man das setzen, wenn man in solchen Diskussionen mit Werten kommt, dann verlässt er den Raum. Weil eine Politik mit anderen Ländern, so ein Austausch mit anderen Ländern oder in diesem Fall auch mit dem Krieg, den kannst du mit Moral nicht gewinnen. Da muss man halt eben tatsächlich anders dran gehen. Und ich mache mir da tatsächlich wirklich Sorgen. Ich habe gestern in so einem Nebensatz gelesen irgendwo, dass der so ein Satellitenabschussprogramm startet oder so. Der Putin will Satelliten abbomben. Wenn der also tatsächlich nur einen Teil dieser Sachen, die da passieren, wahr macht, dann sind wir zwar moralisch ganz toll gewesen, aber uns gibt es dann nicht mehr. Also hier
Da
funktioniert.
kann ich dir, da habe ich sozusagen Insiderwissen. Was dieses, das ist ein ganz tolles Beispiel übrigens für das Thema Werte. Gestern Morgen kam also die, nee, Entschuldigung, Donnerstagmorgen kam also die Nachricht raus, der Putin wird Atomraketen oder plant Atomraketen in den Weltall zu schießen, um Satellitensysteme zu zerstören. Dann hat die ganze Welt darüber geredet. Morgens früh NDR-Info, Putin, Atomangriff, Putin, Putin, Putin. In Amerika, daher kam die Nachricht, Putin, Putin, wir müssen Krieg, wir müssen uns vorbereiten, er will alles zerstören, die gesamte Infrastruktur hin und her. Gegen 16:10 Uhr ist jemand in Deutschland von einem öffentlich-rechtlichen Sender tatsächlich auf die Idee gekommen, mal jemand zu fragen, der sich damit auskennt. Und der hat gesagt, es ist völlig, völlig, völlig irrsinnig, völlig, völlig, völlig irrsinnig zu glauben, dass das in irgendeiner Form realistisch ist. Weil, wenn du da oben eine Atomrakete zündest, geht ja nicht dein Satellit, geht ja nicht der amerikanische Satellit kaputt, weil die Atomrakete unterscheiden kann zwischen amerikanischen, chinesischen, russischen Satelliten, sondern es gehen alle Satelliten kaputt. Die Zerstörung, die eine, selbst eine kleine Atomkraft, eine Atombombe da oben hätte, ist so groß, dass die Russen sich selber zerstören würden. Das ist Bullshit. Der einzige Grund, und das hat dieser Experte dann gesagt, warum das jetzt veröffentlicht wird, ist, weil in Amerika gerade darüber diskutiert wurde, ob man die Ukraine weiter unterstützen sollte. Und um die Gefährlichkeit von Putin in ein größeres Licht zu stellen, und ich sage 0,0, dass der Mann nicht gefährlich ist und wahnsinnig und sehr hier Russland first orientiert. Aber es ist totaler Blödsinn. Es ist nichts weiter als ein Märchen, das weltweit durch die Decke gegangen ist, informationsmäßig, weil keiner von diesen Medien auf die Idee gekommen ist, einfach mal jemanden zu fragen, zum Beispiel von der NASA, von, keine Ahnung, SpaceX, von irgendeiner europäischen Raumfahrtbehörde oder so. Keiner hat gedacht, daran gedacht, mal jemanden zu fragen. Diese ganze Nummer ist nichts weiter als eine Propagandamaschine, wie alles andere in der Welt auch zurzeit immer eine Propagandamaschine ist.
Ja,
Das ist wirklich dramatisch.
das erinnert mich an diesen Prozess gegen den Sohn von Joe Biden. Zeitgleich, das war ja clever gemacht, habe ich später erfahren, haben sie ja diese Tauchfahrt von der Titanum so hoch geprüft
Genau,
und
genau.
drei Leute da implodiert sind.
Genau.
Ja, da bin ich auch nicht drauf gekommen, aber das war, man hat sich ja auch gewundert, warum machen die da jetzt so einen Hype von? Es hat natürlich toll von diesen Verfahren gegen. Heißt der Hunter Biden abgelenkt?
Ja, aber probieren wir mal so die wichtigen Werte, die es so gibt in der Welt. Ne? Das finde ich total spannend. Ich würde mal gerne durch die sieben Todsünden durchgehen. Was wäre denn
Ich habe
davon?
mich vorhin gefragt, wo kommt denn das her? War das, wo, das ist jetzt, ich bin ja immer ehrlich, lieber Zuhörer oder Zuschauer, die sieben Todsünden kennt man. Milva hat die sieben Todsünden gesungen. Ist das von Brecht vertont worden vielleicht? Was sind die sieben Todsünden?
Die sieben Todsünden sind, also die Kirche hat ja, das Christentum hat ja probiert, wie so viele Religionen oder auch hier Herrscher oder so, die haben ja probiert, irgendwie die Welt so zu regeln, dass es besser zu kontrollieren ist. Und da haben die 10 Gebote erfunden auf der einen Seite und haben also gesagt, das sind die Sachen, die du, das sind einfach die Regeln, und es ist die 10 Gebote, wir kommen da hinterher zu, die 10 Gebote sind gar nicht so schlecht. Da sind ja viele Sachen drin, wo man sagen kann, ja, das kann ich sofort unterschreiben, das ist gut für das, wenn man zusammenlebt sozusagen. So. Die sieben Todsünden sind zur gleichen Zeit sozusagen erfunden worden, auch als Regel, nämlich das sind sieben Sachen. Wenn man sich so verhält, dann geht das nach hinten los. Für dich und fürs Volk und für die Gemeinschaft und für alle. Und ich sag mal, welche das sind. Und jetzt können wir mal, und das ist total irre, Wenn du das jetzt also auf die Zeit drauflegst und auf Leute drauflegst, die du kennst, dann stellst du erst fest, wie unglaublich, also mal aus dem Fokus das in der heutigen Zeit geraten ist. Kein
Ja,
Wunder.
total.
Kein Wunder. Genau, kein Wunder bei dem Verhalten der Kirche und bei dem, wie so Menschen heute aufwachsen und so. Also fangen wir an mit eins. Eins ist Hochmut.
Oh, ja.
So,
Oh.
wenn alle Menschen, die hochmütig sind, ja, von der Welt verschwinden würden, oder sagen wir nur aus Deutschland, sagen wir nur aus Berlin, dann macht das mal Puff, haben wir gar keine Regierung mehr. Das ist toll.
Ja.
Das zweite ist das Thema Geiz. Geiz ist für mich eine Sache, die, also wirklich dieser Geiz, ernsthafter Geiz, ist für mich was ganz, ganz, ganz Schlimmes, was ganz, ganz, ganz Schlimmes und was tatsächlich behindert, ne?
Hast du geizige Leute, zum Beispiel, brauchst ja keine Namen nennen, aber kennst du wirklich geizige Leute in deiner Verwandtschaft oder in deinem Freundeskreis?
Also, ich sag mal so, ich kenne jemand, der in meinem engsten Familienkreis ist, ne? Mit dem war ich essen. Also, ich rede von engstem Familienkreis. Dann wurden wir sehr nett bedient in diesem Restaurant und ich habe ein Zwanni Trinkgeld hingelegt. Der hat den genommen und hat einen Zehner hingelegt und hat gesagt, der Zehner reicht und hat den anderen Zehner behalten.
Ah.
Ohne zu zögern, ohne mit der Wimper zu zucken. Kenne ich.
Das ist
Oder
heftig.
solche Sachen wie also mal Kinder, ne? Kinder erziehen. Also ich habe das als Kind erlebt, habe es, glaube ich, mal erzählt schon, dass wir hatten Urlaub gemacht in Amrum und ich habe mich sehr gefreut darauf, dass ich ins Kino gehen durfte. Da war ein Fußweg von dreiviertel Stunde irgendwie, gefühlt heute 4 Stunden, aber es war nur eine Dreiviertelstunde, in dem Kino wie heißt diese Hauptstadt von Amrum? Ich habe es leider vergessen. Irgendwas mit Nord, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, da war ein Kino und da gab es der Graf von Monte Cristo. Und ich hab das Buch gelesen, ich habe mich unglaublich gefreut. Ich kann der Graf von Monte Cristo sehen. Dann komme ich da an, hatte ich 50 Pfennig zu wenig dabei, weil der Film hat Überlänge. Ich wieder zurück, gerannt um mein Leben sozusagen, um noch rechtzeitig wieder hinzukommen. Ich habe diese 50 Pfennig nicht bekommen. Ich
Ah.
habe die ganze Nacht durch hysterisch geweint. Ernsthaft, also ich weiß es noch genau, wie es war. Ich habe hysterisch geweint die ganze Zeit. Ich war so unglücklich und so enttäuscht, so furchtbar enttäuscht, dass meine Eltern mir diese 50 Pfennig nicht gegeben haben. Und dann meinten, ja, das ist dann sowieso nichts für dich und so weiter und so fort. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist so eine Erfahrung. Also meine Kinder, ich zugegebenermaßen, meine Kinder bekommen zu viel wahrscheinlich irgendwie, aber trotzdem haben wir sie so gut erzogen, dass sie gerade bei den Wirren dieser Welt sich extrem gut verhalten, dass sie also überlegen, welche Haltung sie zu welchem Thema einnehmen, egal ob das jetzt Corona, Flüchtlinge, Klima und sonst was alles ist. Die informieren sich, die urteilen nicht vorschnell, die behandeln andere Menschen gut und sowas alles. Und deswegen ist es für mich, war es kein Fehler, die zu verwöhnen. Und das mache ich heute noch. Aber ich möchte nicht, ich möchte, also wenn jemand zu mir sagt, der Boris, ne, der ist jetzt tot und so, aber er war ein ganz schöner Geizhals.
Ja.
Dann würde ich ja nochmal wieder als Blitz zurückkommen, sozusagen.
Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist total interessant. Da kann man mal sehen, was so die Ware eines guten Themas ausmacht. Ich wüsste jetzt tatsächlich wirklich nicht, wann mir in meinem Leben Geiz begegnet ist.
Hat dir jemand mal Geld berechnet dafür die Getränke, die du auf der Bühne zu dir nimmst?
Ja, aber ist das nicht ein Unterschied zu dir? Ja, das ist das nicht. Das nennt man Kasematich.
Ja, ist was anderes.
Das
Stimmt,
ist
ist was anderes.
habgieriger Kasematismus.
Ja, ist aber etwas anderes. Wir nehmen den dritten Punkt, bevor wir abgleiten. Der
Ja.
dritte Punkt, da wird es jetzt schon schwierig, ist Wollust.
Wollust.
Ja.
Ah, da
War
müsste ich.
jetzt für mich die Frage, was heißt das eigentlich? Was ist, wenn jemand zu mir sagt, du bist aber wollüstig, was heißt das?
Also ich habe jetzt als allererstes assoziiert, Wollust ist Notgeilheit. Also
Ja, das ist es.
hat das ausschließlich was mit Sexualität zu tun? Ja, ne? Oder kann das auch die Wollust auf. Nee, das ist was anderes, wenn man so furchtbar viel essen will, das
Das
nennt man.
kommt unter Punkt 5, das kommt noch.
Also Wollust. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat mich oft ergriffen.
Mich auch.
Das hatte ich echt oft.
In meiner Jugend, als ich entdeckt habe, dass man vögeln kann, war ich
Ja.
aktiv. Das muss man einfach so sagen. Aber, und da kommt das Nächste, ich glaube, dass man, das hast du ja vorhin, hast du ja gesagt, ne, von wegen mit dir Moral und sowas. Ich glaube, je älter man wird, desto leichter fällt es einem, sich ethisch, moralisch besser zu verhalten. Weil du nämlich weißt, was die Konsequenz ist von deinem schlechten Handeln und was das bei anderen Menschen und bei dir selber anrichtet. Insofern glaube ich, da ist nochmal, das entwickelt sich im Laufe des Lebens. Aber ich muss sagen, ich habe es also in den 80er Jahren mit und ohne Substanzen. Ich hab's krachen lassen. Ich gebe das
Ich
zu,
auch.
aber ich, ja, muss man einfach so sagen.
Ich auch. Aber ich meine, es gibt noch einen interessanten Aspekt, den ich oft feststelle oder wo ich oft drüber nachdenke, ist, dass wenn du jetzt über Moral denkst oder all diese Werte, dass in der Sexualität selber viele Sachen so ein bisschen aus dem Ruder geraten von solchen gefühlten Gesetzen. Also, wo ich immer denke, wenn jetzt die Männer und die Frauen, also wenn sich da jetzt, es gilt ja, was abgesprochen ist, geht. Aber es wird ja manchmal, ach, jetzt eier ich wieder so rum, aber es wird ja manchmal, wird dir doch so vorgegaukelt vom Zeitgeist irgendwie, dass die Männer nicht so männlich sein sollen. Also die sollen nicht beschützen, die sollen nicht die Frauen hart rannehmen, weil die Frauen ja nicht, und das soll ja, und ich finde, das wird, das kannst du dir vornehmen, wie du willst. Irgendwie lösen sich solche zeitgeistes aufgestellten Parolen auf
Ja.
während des Akts. Das klingt immer doof jetzt,
Ja,
aber
hier
es
ist
war
er so.
meine.
Ja. Und wir hatten neulich zu Gast hier in unserer kleinen Morgensendung, hatten wir neulich Hannah Secret zu Gast. Hannah Secret ist, man könnte sagen, Pornodarstellerin, hätte man früher gesagt, oder Pornomädchen oder Pornosternchen oder Erotikmodell oder aber auch Pornfluencerin. Ich bevorzuge Pornfluencerin, weil die tatsächlich eine Influencerin ist und auch tatsächlich was tut für die. Sag mal, sexuelle, ich will jetzt nicht sagen sexuelle Befreiung, weil das ist Quatsch, aber für die vernünftige Einordnung. Die wusste zu berichten, und die ist Expertin, dass Deutschland der Weltmeister ist im Pornokonsum, was auch wiederum für mich eindeutig beweist, dass dieses ganze moralische, Pseudo ist ja nicht moralisch, sondern pseudomoralische Geschwätz, dieses ganze, wir sind so offen, wir sind so frei und trans und LGBTQ und Gendern und Gleichberechtigung ist alles Bullshit. Am Ende gucken die Männer an, wie Frauen durchgenommen werden. Fertig. Und am Ende, und bei Frauen ist es übrigens auch so, auch in Frauen sind wir Weltmeister, und am Ende gucken sich Frauen an, und Porno ist wirklich jetzt nicht, ist kein Kuschelporno, es wird nicht geheiratet, sondern einfach Porno. Und der Konsum, wenn du jetzt guckst, wann, wie, wo in den Clips was geguckt wird, dann wird am meisten wird geguckt, wie es zum Anfang, also wie es zur Vögelei kommt, und dann ein bisschen reinrautsch, ritsch, ratsch, und dann abspritzen irgendwo hin. So, das wird angeguckt. Und das gilt für Männer und für Frauen. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass die ganzen Sachen, die hier gerade rumgeistern, diese ganze gute Bewegung eigentlich für den Arsch ist, weil sie sich alle abreagieren und sich einen
Ja.
runterholen oder sich selbst befriedigen oder zusammen Pornofilme gucken, um sich einzuordnen. Weil in Wirklichkeit, meine Meinung ist, in Wirklichkeit, Sex ist im Kopf. Und da bin ich eher Frau, ich habe weibliche Gene, zu viel, meine Frau hat zu viel männliche Gene, mein Glück. Ich glaube, Vögeln ist nicht Titten, Arsch und sonst irgendwas für einen Mann, ja, sondern es geht im Kopf. Und Frauen sind sowieso nicht so leicht zu begeistern. Die musst du erst mal im Kopf rumkriegen, bevor es überhaupt zum Sex kommt. So. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir gesellschaftlich da auf einem völlig falschen, also auf einem völlig falschen Weg sind, und
Damit
dass man.
hast du jetzt das so ausgedrückt, also eigentlich genau das ausgedrückt, was ich so sagen wollte. Also, dass all das, was wie trans und so, das ist alles sehr schön theoretisch und schöne heile Welt,
Ja,
aber die
ja.
heile Welt funktioniert halt einfach im Bett oft nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die auch zwischen irgendwelchen Leuten passiert, aber ich stelle es mir total langweilig vor, weil,
Langweilig.
ja, genau.
Missionar, langweilig.
Ja.
Missionar kann man gut machen, da könnte ich noch Tipps geben. Aber gut, wir kommen zum nächsten Punkt. Jetzt wird's spannend. Also, eine Todsünde ist Nummer 4, Zorn.
Zorn. Ja, also da gab es ja mal den, wie heißt der Horst Schramm, den Georg Schramm, den Kabarettisten, der mal, was war mein Hero ist, der mal etwas gehalten hat über Zorn. Der hat gesagt, das ist natürlich ein bisschen her, den Deutschen fehlt es am Zorn, man muss zornig sein. Also ich weiß nicht unbedingt, dass das eine Todsünde ist, wenn man doch sich mal, naja, bei ihm ging es um die Empörung, genau, das war Empörung, aber das ist ja auch sowas wie Zorn.
Ja.
Also, ich finde, im Momentan sind wir ja in Empörungshausen, aber auf zwei Seiten. Die einen empören sich über Gedöns, was es immer schon gab, was jetzt weg soll, und die anderen empören sich darüber, dass sie halt sich ausgegrenzt oder weggecancelt oder sonst irgendwas werden. Also wenn das eine Todsünde ist,
Ja, Zorn, also nicht Empörung. Ich glaube, Empörung ist also sich aufregen. Empörung ist noch was anderes. Zorn ist wirklicher Zorn, also auch in Richtung unkontrollierter Zorn. Ich sage dir ein schönes Beispiel aus meinem Leben, wo ich deswegen glaube ich, dass ich gegen diese, dass ich für diese Todsünde nicht empfänglich bin. Es gibt da diesen kleinen Wichser, dieses Drecksarschloch, dieser kleine linke fiese Stricher, den ich sein Leben gerettet habe. Weil er mal bei Endemol ein Lehrlingsversprechen hatte, dann bin ich da gegangen und Kirsten auch. Und dann haben wir für ihn eine Firma gegründet, damit er seine Lehre machen kann, die sozusagen unter meiner Zeit bei Endemol ihm versprochen wurde und danach ihm weggenommen wurde. Dann haben wir den ausgebildet unter idealsten Bedingungen, ja, von Arbeitszeit über Geld bis alles. Und haben eine Firma am Leben erhalten, völlig künstlich, ich hätte ganz andere Sachen machen können, aber weil wir irgendwie versprochen haben, der soll jetzt seine Lehre machen. Dann gehe ich nach Hamburg und kriege hier bei AIDA plötzlich den Job, dann habe ich den dahin gebracht, dann hat dieser Typ da eine Funktion bekommen, dann hat er eine Leitungsfunktion durch mich bekommen, alles durch mich, alles durch mich. Und dann hat er tatsächlich in der Corona-Zeit, wo wir Stellen abbauen mussten, hat der, weil er selber Bereichsleiter war und keine, also die freiwillig gehen, haben so eine Abfindung bekommen. Wir mussten halt Leute entlassen, weil wir keine Schiffe mehr laufen hatten und so. Und Führungskräfte sollten alle bleiben, aber Mitarbeiter durften gehen und haben dann eine Prämie, haben dann Geld bekommen. Da war er so gepisst, dass er kein Geld kriegt und weil er immer über seine Verhältnisse gelebt hat und sich unbedingt tolle Sachen kaufen wollte, die er sich nicht leisten konnte und so weiter und so fort. Und weil er immer in höheren Sphären unterwegs war, hat er aus dem Nichts heraus mich verraten. Er hat ist hingegangen zur Firmenleitung, hat gesagt, ja, er würde jetzt auch Geld haben wollen. Da haben die gesagt, nee, kriegst du nicht, weil du bist ja hast Leitungsfunktion, sollst da bleiben, du musst jetzt deinen Bereich umbauen. Das hat er alles nicht gewusst, wie es geht. Daraufhin hat er gesagt, er wurde von mir gemobbt und er würde jetzt auspacken, dass bei AIDA gemobbt wird, wenn er kein Geld bekommt. Gute Nachricht ist, sie haben ihm praktisch kein Geld gezahlt. Er ist auch nicht damit durchgekommen, aber da habe ich in meinen Augen jeden Grund der Welt auf richtig ernsthaften Zorn. Auf richtigen Zorn. Sag mal so, Zorn im Sinne von, ich rufe mal ein paar Freunde an und dann verschwindet der Typ einfach von der Welt. Solchen Zorn. Hab ich recht. Ja, habe ich dir recht. Also habe ich, finde ich, moralisch das Recht zu. Was habe ich gemacht? Nichts. Ich lebe heute noch damit, du siehst ja, wenn ich darüber rede, ne? Ich lebe heute noch damit, dass ich weiß, dass dieser Wichser seine unfucking fassbare Strafe bekommt sowieso, wenn er sie nicht schon bekommen hat. Ich weiß auch, aus welcher Richtung diese Strafe kommt und ich muss mich darum nicht kümmern. Und da glaube ich tatsächlich auch daran, dass wenn man sich selber scheiße verhält, dass man es zurückbekommt, ganz sicher, ganz, ganz, ganz sicher. Und dass wenn du andere Leute in die Scheiße führst, das mag denen mal kurzfristig schlecht gehen und es mag sein, dass die enttäuscht sind und dass sie verbittert sind und alles das, aber wenn sie selber sozusagen nicht reagieren und sich nicht auf dieses Niveau herablassen, und sich nicht so menschlich scheiße verhalten und auch nicht mal Rache nehmen, dann glaube ich, ist es so, dass es sich von selber klärt. Meine Großeltern haben immer gesagt, und am Ende gleicht die Natur alles liebend wieder aus.
Ja, das stimmt auch. Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, die Leute, mit denen ich zornig bin oder zornig war, ich habe das im Moment eigentlich gar nicht. Natürlich gibt es da ein gewisses, so eine gewisse Wut, die ich hatte, auf AIDA ja natürlich auch, oder da dieses Theater da vom Spielbudenplatz hier ist, fällt mir gerade nicht ein, es ist ja auch Schmidt egal. Also sowas, da habe ich auch Zorn drauf gehabt. Aber ich habe im Laufe der Zeit, dadurch, dass ich durch meinen Job ja auch, das ist ja auch immer ein bisschen was anderes als bei dir, ich bin ja weiter auf der Bühne und ja, ich bekomme so viel Freude und so viel. Gestern Abend wieder ein Zuschauer, der auch gesagt hat, schöne Grüße an Boris, Ihr Podcast ist total toll. Also ich habe jeden Abend Leute, die mir dann auch bestätigen, wie schön sie meine Abende finden. Und es kommt einfach irgendwie alles tatsächlich wieder zurück. Wenn ich mir jetzt angucke, wo diese Juxbude da vom Spielbudenplatz ist, dann ist...
Das heißt doch, das ist das Schmutztheater, oder?
Ja, Schmutztheater,
genau. Das hat doch das Schmutzchen, es gibt das Schmutzchen, das Schmutztheater das und Schmutz, dann gibt das Trampeltier.
Schmutz-Tivoli.
Ja, Schmutz-Tivoli, genau, ja.
Und so, also das entspricht ja gar nicht mehr meiner Vorstellung von Kunst, das Theater. Also die haben ja diese Pfade längst verlassen. Und ja, bei Bei AIDA muss ich auch sagen, da habe ich tatsächlich auch, das ist jetzt nicht nachtreten, ich habe bei AIDA tatsächlich auch den Eindruck, da geht es gerade drunter und drüber. Hatte ich gestern nämlich eine Zuschauerin, die gesagt hat, ich muss Ihnen sagen, da muss man meinen Kollegen loben, da ist eine Frau gestern gekommen, die hat gesagt, ich war gerade auf dem Schiff, da war irgendeine ganz furchtbar dicke Künstlerin, die fand ich ganz schlimm. Und das, ich habe mich dann da auch an einen Kollegen von Ihnen gewandt, der Jochen Stelter.
Ja.
Und dann bin ich zu dem Jochen Stelter gegangen und habe dann gesagt, finde ich aber nicht, die finde ich nicht so gut und so, aber ich habe dem, und der hat dann gesagt, naja, da hat sich das ziemlich bedeckt gehalten, das fand ich ganz gut. Und dann hat sie gesagt, sie findet das total scheiße, dass ich von Bord bin. Und da hat Jochen Stelter gesagt, der kommt wieder. Warten Sie einfach nur mal ab. Und was ich total interessant finde, deshalb möchte ich den Jochen loben hier über diesen Podcast, weil es gab bestimmt, es hätte 100 Kollegen gegeben, die gesagt hätten, nee, also das ist zu Recht, das ging gar nicht, was der gemacht hat, weißt du? Und der Jochen Stelter hat gesagt, warten Sie mal ab, der kommt wieder. Will ich ja gar nicht. Aber ich
Aber ich
fand
sag
das
dir,
total kollegial.
das Ding ist das, schon heute, ne, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie die Gästebewertungen sind und wenn du darüber nachdenkst, wen sie überhaupt noch haben und was sie überhaupt noch anbieten, also dann wären sie glücklich, wenn sie dich hätten tatsächlich. Aber das muss man sagen, auch die können ja nicht zurücktreten. Also das können sie ja gar nicht. Normalerweise müssten sie sagen, wenn sie sich interessieren würden für Gäste, wenn das Gästewohl im Fokus wäre und nicht der Gedanke, wie man am meisten Geld aus den Gästen rausquetschen könnte, dann hätten sie es längst gemacht. Und ja, muss man bedenken, da hat jemand einen Preis bekommen, ja, und wurde gelobt bis zum geht nichts mehr, weil er die Idee hatte, einen Eiswürfel mehr ins Glas zu tun und dadurch 500.000 Euro Cola-Sirup im Jahr zu sparen. Also die sind auf dem falschen Film oder willst du auch nichts mit zu tun haben. Und ich glaube auch, dass ich finde es toll, dass der Stelter sowas sagt. Ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück gibt. Und wenn, dann nur mit ganz neuen Leuten, weil solange die Vögel da rumsitzen, die eigentlich nur eins wollen, also Geld aus Menschen quetschen, wird das nicht passieren, erstens. Und zweitens, ich habe neulich gerade einen Kollege, der hat über 300.000 Euro für AIDA ausgegeben in den letzten Jahren. Über 300.000, ne? Die haben den behandelt wie Dreck. Der ist frühzeitig abgereist. Der hat die Reise abgebrochen, weil er sagte, er kam mit diesen ganzen Asozialen nicht mehr klar, die dafür 3,99 hingehen. Und dann waren es noch alles Ukrainer. Da hat er sich drüber gewundert, was denn die ganzen Ukrainer eigentlich an Bord machen. Nicht, dass man ihnen den Urlaub nicht gönnt, aber es ist erstaunlich, dass da haufenweise Ukrainer sind. Und zwar praktisch mehr als Deutsche und dass die Sprache Russisch ist und dass die ganzen Bars besetzt sind und dass die weghauen bis zum geht nichts mehr und mit dem Geld um sich schmeißen und er mittendrin steht und sich um ihn keiner kümmert, kein Empfang mehr für die guten Gäste und so weiter. Naja, das ist, wie es ist, aber es wird nicht passieren. Wir sind also nicht, das ist die gute Nachricht, wir sind nicht zornig. Kommen wir zum nächsten
Nein,
Thema.
warte, eben das mal abschließen. Da muss ich eben auch sagen, weil nach deutlichem Überlegen, und das ist ja auch nach vorne blicken, wenn man könnte sich ja tatsächlich mit diesen Sachen mal beschäftigen, ich bin auch niemandem gegenüber zornig.
Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Ricarda Lang. Ach nee, sorry, habe ich verlesen. Nicht Ricarda Lang, was steht da? Völlerei heißt das Thema. Genau, Völlerei. Das sind jetzt drei Themen, die alle für die Grünen sind jetzt, die jetzt kommen. Also die Hochmut hatten wir ja schon. Mit dem Geiz kann ich nicht sagen. Mit der Wollust glaube ich nicht, weil so richtig vervielfältigungsfreudig sind die nicht. Den Zorn, den haben sie in den Knie. Aber das ist Ideologie, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber die Völlerei. Ich denke, die Völlerei ist ein tolles Thema. Ich muss zugeben, ich bin nicht, also Völlerei ist ja damals in Sachen, da frisst jemand bis zum Abwinken, bis er explodiert. Deswegen ist dieser Punkt entstanden. Aber Völlerei heißt für mich auch nicht wissen, wann Schluss ist. Und da muss ich sagen, in den 80er Jahren, der Konsum von bewusstseinserweiterten oder in Geschwindigkeit erhöhenden Produkte, habe ich relativ viel zugeschlagen und habe 2 Jahre komplett alles außer Acht gelassen. Ich habe jeden Abend zwischen Koks und Wodka verbracht und hab so krachen lassen, Wahnsinn. Und das war wirklich ganz schlimme Völlerei. Seitdem allerdings, ich habe keinen Arzt und keinen Psychologen und nichts gebraucht, ich habe mir genau wie das Rauchen, ich habe mir das selber abgewöhnt. Seitdem bin ich weiß, wann Schluss ist. Ich habe echt gelernt zu wissen, wann Schluss ist.
Ja, da ist ja auch mal schön, dass wir da einen deutlichen Unterschied bemerken. Ich bin immer zu viel in allem. Also ich weiß nie, wann Schluss ist. Ich bin auf Partys immer der Letzte. Auf dem Schützenfest wird das Zelt um mich herum abgebaut und ich würde den letzten Pfeiler noch besetzen. Nach dem Motto, jetzt müssen Sie aber wirklich nach Hause. Wir haben das Zelt schon
Warte mal,
eingebaut.
entschuldigen, ganz schön. Ich muss kurz die Tür zumachen. Meine Hunde kommen. Bert, komm, Bert.
Da geht's auch.
Werden wir in Ruhe weitersprechen können. Ich entschuldige mich in aller Form. Entschuldigung, da bin ich.
Und ich weiß das denn bei allem anderen auch nicht. Bei Drogen, wie gesagt, muss ich sehr aufpassen, weil ich auch da heute kein Ende finden würde. Deshalb bleibe ich Orten, an denen es Drogen gibt, fern. Eben deshalb macht es auch für mich keinen Sinn mehr, im Schmutztheater zu arbeiten. Bei Essen ist das auch so. Also bei Essen ist das auch ganz schlimm. Wenn meine Frau was kocht, was mir schmeckt, und die macht meistens was, was mir schmeckt, aber da gibt es so Sachen, so Eintöpfe mit Möhrchen und Kartoffeln und so, dann ist das so ein Topf und dann esse ich davon 4 Teller. Und meine Frau sagt, das ist doch nicht normal, das sollte für 2 Tage halten. Also ich kann da nicht aufhören. Ich kann nicht Fernsehen gucken, ohne Tonnen von irgendwas in mich reinzufuttern. Und ich merke jetzt, dass ich damit aufhören muss. Ich kann im Restaurant bestelle ich nicht selten 2 Hauptspeisen,
Nein.
weil ich nicht entscheiden kann, was ich essen soll. Und ich esse das alles auf. Und ich bin auch immer derjenige, der im Restaurant noch eine Nachspeise isst und dann noch ein Espressochen und dann aber auch noch ein Campari O und auf dem Weg nach Hause an der Tankstelle noch eine Flasche Bier für zu Hause. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und in meinem Alter, früher ist das ja nicht aufgefallen, weil früher war das so, da hast du das verarbeitet irgendwie. Aber jetzt merke ich muss damit aufhören, weil ich gehe aus Platz aus allen Nähten, meine Bühnenkostüme passen nicht mehr. Also Völlerei, wenn es
Das
dafür
ist
eine
ein
Erfindung
Thema.
geben würde, hätte ich eine Eins.
So, da sage ich mal so, ich muss noch was nachtragen vom letzten Mal. Da hattest du ja so schön geschildert, wie toll das ist bei euch zu Hause mit dem Essen. Und ich habe da nicht drauf geantwortet. Einfach deswegen, weil ich jetzt nicht, wenn du was sagst, das Gleiche auch erzählen wollte, weil das ja immer dazu führt, dass man das eine sozusagen gegen das andere vergleicht. Deswegen habe ich nichts gesagt. Aber natürlich muss ich sagen, bei mir zu Hause ist es genauso. Seit 20 Jahren hau ich mir das Zeug rein, was meine Frau kocht. Und es ist immer lecker. Und das Irre ist das, wenn es dann am Sonntag ein Lachs gibt zum Beispiel oder ein schönes Steak oder irgendwas Wunderbares, da muss ich ja danach auch noch den leckeren Kuchen essen, den sie gemacht hat und dann auch noch Kaffee trinken. Und insofern ist das ein bisschen, das ist jetzt aber tatsächlich, ich würde sagen, also nicht, ich esse nicht dann, also ich weiß es nicht, bei den Nudeln esse ich dann auch 2 Teller, was ich nicht machen sollte. Bei den Drogen zum Beispiel, ne, ist es bei mir so, ich kann unheimlich gut nichts zu mir nehmen. Da können Leute um mich rum sein, die pfeifen sich die Nasen rein, die ziehen die Tüten durch, ist mir völlig Banane, macht mir gar nichts aus. Was ich aber weiß ist, wenn ich das kleine weiße Päckchen auspacke und pfeife mir ein Näschen rein, dann haue ich das ganze Päckchen weg und zwar ganz
Ja,
schnell. Und das ist
natürlich.
mein Problem. Aber ich kann, deswegen, Völlerei würde ich sagen, bin ich nicht so empfänglich für, weil ich weiß echt, wann Schluss ist auf der einen Seite, außer bei dieser Geschichte. Und ich weiß, was mir einfach nicht bekommt. Also ich trinke auch keinen Alkohol, weil es mir einfach nicht bekommt. Also ich kann ein Gläschen Kölsch trinken, ich kann auch mal ein Gläschen Rotwein oder Weißwein oder so trinken oder so irgend so einen italienischen Sekt oder sowas alles, kann ich mal ein Gläschen trinken. Aber ich würde nie 2 trinken. Und wenn ich 2 drin habe, würde ich niemals 3 trinken, weil ich weiß genau und ich habe totalen Horror vor Kontrollverlust auf der einen Seite und auf der anderen Seite davor, wie der nächste Tag wird. Und ich weiß immer, das weißt du ja selber, wenn du einmal durchgeguckt hast die Nacht und hast ordentlich gesoffen und wachst am nächsten Morgen auf, das ist der größte Scheißzustand, den es auf der gesamten Welt gibt. Und wenn es dann auch noch regnet und es ist kalt, dann ist dein Leben dein Feind. Insofern bin ich nicht empfänglich für. Genau
Aber
wie.
beim Drogen muss man immer, also mein Trick war früher immer so eine kleine Ersatznase noch irgendwo verstecken. Also, dass man morgens, wenn man aufsteht, weil man dann so fertig ist, also nur noch so ein ganz bisschen hat, was einen nicht richtig antören, aber einen sanfter landen lässt. Da
Hinten
fällt mir
interessant.
der Witz ein, das ist kein Witz. Früher im Pulverfasskabarett, da haben wir auch geguckt, wie die Irren. Und man nannte mich da Elise. So wie zur Völlerei. Kennst du den Ameisenbär Elise? Das war ich. Wenn einer gesagt hat, oh, ich habe heute 2 Gramm Koks dabei, sagt das nicht Elise. Die holt sofort ihren Rüssel raus. Da hatte nämlich mal jemand hinten was hingelegt, hat gesagt, ich habe dir da eine Nase hingelegt. Und dann bin ich in die Garderobe und das war so ein Ding. Und ich habe das so alles reingezogen und dann kam der Kellner und sagt, du, der hat mir gesagt, hier liegt eine Nase für mich. Und ich so, Entschuldigung.
Das kennst du aus der Haribo-Werbung. Welche Himbeere?
Ja, genau. Elise. Und eine Kollegin hat es mal auf die Spitze getrieben. Der wusste, dass ich da so rattig drauf bin und immer sofort meine Nasenlöcher, immer sofort so, wo ist was? Dann hat er gesagt, du, ich habe dir auf Toilette deine Nase hingelegt. Und ich denke, Hä, der guckt doch gar nicht, kann doch gar nicht sein. Dann bin ich auf Toilette, aber ganz schnell, mit ganz offenen Nasenlöchern, sofort auf die Toilette. Und da lag da eine Karnevalsnase.
Ja, ich bin, muss ehrlich sagen, wenn man darüber redet, dann ist es total lustig und das ist ja auch schon gepflegte 40 Jahre her sozusagen. Aber tatsächlich, ich bin froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Ich habe ja in meinem Umfeld, ist es so, dass ich ganz vorne war und als einer der Ersten da tätig war und auch ganz vorne wieder aufgehört habe. Als ich aufgehört habe, haben die ganzen Werber, weißt du, diese ganzen Agenturvögel und Fotografen und alles, da haben die erst damit angefangen. Und dann habe ich gesehen, und das ist eigentlich das, deswegen habe ich meinen Kindern auch immer beigebracht, Freunde, lasst die Finger von Drogen. Ihr könnt gerne alles probieren, aber grundsätzlich mal sage ich euch eins. Das, was ihr am wenigsten, also wo am wenigsten Horror verbreitet wird drüber, ist das Gefährlichste, was es gibt, weil man auch noch denkt, man ist irgendwie sauber und schneller und intelligenter und kann mehr und so. Bullshit. Es ist fake. Einfach so fake. Und es gibt die Möglichkeit, dass man vielleicht mal an einem Abend besonders kreativ ist, am nächsten Morgen sehen, am Anfang passiert das nicht so, aber nach einem halben Jahr schon sind die Sachen am nächsten Morgen gar nicht mehr so gut, wie sie am Abend noch entschieden haben. Und nach spätestens einem Jahr ist das der letzte Dreck. Und man will damit nichts mehr zu tun haben und so. Insofern, ich bin sehr froh, dass ich meinen Kindern das beibringen konnte. Meine Kinder haben, alle Kinder, keinen von diesen Kindern hat Drogenproblem. Keiner von denen ist irgendwie abgerutscht und sowas alles. Und es hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich das große Glück hatte, dass ich diese Erfahrung mal machen durfte. Und dass ich tatsächlich dieses, sag mal so, dieses Völlereimäßige, was das zumindest angeht für mich. Ich habe auch mal 140 Kilo gewogen und sowas alles, aber habe dann angefangen, Sport zu machen, habe einfach aufgehört mit allem. Ich kann super gut, ich weiß, wann Schluss ist, ich kann super gut aufhören. Deswegen bin ich da sehr froh drum. Aber ich bin anfällig für fünf, genau wie du. Jetzt kommt sechs. Jetzt bin ich gespannt. Neid.
Neid.
Ja.
Also bei Neid kann ich dir sagen, ich weiß das immer nicht einzuordnen, weil ich habe so einen, manchmal so einen gewissen Gram auf Kollegen, die weiter sind als ich. Und ich frage mich dann immer, bin ich da eigentlich neidisch oder warum? Ich finde es halt manchmal ungerecht, weil ich immer finde, ich habe nie versucht, mich irgendwie durchzuwursteln, sondern bin mir irgendwie immer treu geblieben. Jetzt kann man sagen, die Kollegen, die mich da überholt haben, die ich von früher keinen kenne, die haben das vielleicht auch. Aber ich denke dann, nee, die sind immer so den leichteren Weg gegangen. Die haben sich das leichter gemacht. Ist ja nicht verwerflich. Aber deshalb frage ich mich manchmal, also ich glaube, ich kann mich von Neid nicht unbedingt freisprechen. Und wo ich jetzt darüber rede, denke ich mir, vielleicht sollte man sich, wenn man so neidisch ist auf jemanden, dass ich erwische mich da manchmal bei, ach, bin ich jetzt neidisch, dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob es nicht auch Menschen gibt, die neidisch sind auf man selbst. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sind neidisch auf mich, weil ich seit 30 Jahren auf der Bühne stehe, weil ich Sachen sage, die andere Leute vielleicht nicht sagen können. Es ist ja so, dafür bin ich ja sehr dankbar, dass meine Ausstrahlung irgendwie immer, das ist tatsächlich so Gott gegeben, ohne das jetzt zu glorifizieren. Aber Gott hat, der liebe Gott hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich einen Weg finde, Dinge zu sagen, die viele andere Leute nicht sagen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da einige gibt, die neidisch sind und sagen, wenn ich das sagen würde, würde ich sofort rausfliegen oder hätte ich Ärger oder bei mir käme das gemein rüber. So, also ich glaube, dass ich tatsächlich neidisch bin, manchmal, aber ich tröste mich damit, dass es viele andere Leute auf mich vielleicht auch neidisch sind. Ist das Neid? Es gibt so einen Satz noch. Ist das Neid? Ich war zum Beispiel jetzt am Ballindamm, da war ich bei dir um die Ecke. Da ist ein Kieferchirurg, der mir empfohlen wurde. Ballindamm 37 ist der. Ganz toller Typ. Da bin ich gewesen und der hatte eine Praxis, alles in weiß. Aber wirklich alles. Das Einzige, was da wirklich Farbe war, war ein Teddybär mit so einem Zahnschmerzenband hier so drum. Das war das Einzige, was Farbe hatte. Und die netten Frauen, die da an der Rezeption gearbeitet haben. Und ich kam da rein, ich bin natürlich müde, dann mit meinen Zahnsorgen, die ich da so habe, kam ich da rein und dann habe ich gedacht, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Du rennst von A nach B, schuftest dich zu Tode, aber so eine schöne Praxis und so ein Arbeitsplatz, der so viel Ruhe ausstrahlt, hättest du auch gerne. Ist das dann Neid? Also ich.
Nein, weißt du, was das ist? Das ist spontanischer, sag mal, Emotionsreflex, weil die Wahrheit sieht anders aus. Du hast jeden Tag mit Menschen zu tun, die total glücklich sind. Und zwar hinterher, nachdem sie bei dir waren, noch viel glücklicher als vorher, aber die kommen schon glücklich an. Der hat den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die kommen rein, die klappern, die sind kreideweiß, die haben so furchtbar Angst. Und diese ganze, er hat die Hälfte, oder wie Zahnärzte grundsätzlich oder Ärzte sowieso, die Hälfte ihrer Lebenszeit verbringen sie mit Menschen, die Angst vor ihnen haben. Ich glaube, dass das ganz schädlich und ganz furchtbar ist und dass du damit nichts zu tun haben willst. Einfach Nein. als Typ. Also das ist das eine. Das andere, was ich sagen wollte, ist, ich kenne Neid überhaupt nicht. Es ist sogar noch schlimmer bei mir. Mich motiviert nicht mal, wenn jemand anders erfolgreicher ist. Null. Das interessiert mich überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Noch nie in meinem ganzen Leben war das so. Ich habe immer gedacht, ich mache mein eigenes Ding, ich kriege das, was ich verdiene. Und es ist mir einfach scheißegal. Ich gucke mir auch Leute an wie Nimmerheim Böhmermann zum Beispiel. Ich durchschaue das Konzert Böhmermann, der war bei uns hier bei meiner Frau beim Casting. Das ist eine ganz dünne, arme Wurst, die im Prinzip so Fantasien hat. Der hat wahrscheinlich früher Filme geguckt von irgendwelchen Reden von Himmler oder ich weiß es nicht. So weißt du, wo so kleine, dünne Menschen irgendwie groß daherkommen oder so. Er hätte lieber Littbarski beim Fußballspielen angucken sollen, weil der Littbarski war nämlich auch klein, aber der hat besondere Leistung vollbracht. Ja, trotz O-Beine haben die ihm nicht den Ball durch die Beine geschossen, weil er einfach unglaublich talentiert war und ein guter Mensch noch dazu. Insofern, ich gucke solche Leute an und natürlich hat er auch Erfolg bei einer gewissen Klientel und dann kauft er sich, keine Ahnung, irgendwas heimlich und keiner darf es erfahren. Mir scheißegal. Mir ist das total wurscht. Ich gucke mir Herrn Pocher an. Ich weiß genau, was Herr Pocher kann. Ich weiß, was er nicht kann. Ich weiß, was für eine arme Fritte das ist, wenn er abends ins Bett geht. Trotzdem, dass er sich immer einredet, dass er der Größte ist. Aber du weißt als Mensch immer die wirkliche Wahrheit. Und glücklich ist der Mann eben auch überhaupt nicht. Und es ist, ich gönne ihm, es geht doch hin, guckt euch das an. Ihr werdet durch den Besuch einer Show von Olli Pocher niemals nie glücklicher werden, besser werden, irgendwas lernen oder irgendwas mitnehmen. Dagegen gehe ich gestern zum Beispiel zu Thorsten Sträter. Und ich muss echt sagen, ich habe ja viel von dem auch online und im Fernsehen und so gesehen. Ne? Gestern 2 und 1/3 Stunde lang Programm, Viertelstunde Pause. Brillant. Einfach unglaublich brillant. Keiner in diesem Saal, ausverkaufte Barclaycard, ne? Und übrigens eine zweite Show jetzt nochmal gemacht und die ist auch ausverkauft. Keiner.
Wie wir gehen denn da rein?
Da geht, also das war bis Oberränge voll. Ich würde mal sagen, das waren 20.000 oder so. Also, und das sind, und er ist nur.
Gestern 80.
Ja, siehst du, genau, er ist gestern, er ist auf der Bühne alleine mit und ohne Mütze, zwischendurch auch mal ohne Mütze. Und ansonsten sitzt er an einem kleinen Tisch und erzählt Geschichten, erzählt 2 Geschichten, die er auf dem iPad vorbereitet hat. Ansonsten steht er auf der Bühne und macht eigentlich Stand-up, aber in einer sehr besonderen Art und Weise. Ich will da nicht zu viel erzählen. Geht hin, guckt es euch an. Brillant. Wirklich brillant. Und keiner von diesen Menschen, die da drin sind, das ist das eigentliche Brillante, weiß, wohin geht diese Show. Der biegt ständig ab, erzählt total irrwitzige Geschichten. Das ist so lustig zwischenzeitlich. Und am Ende aber passiert Folgendes. Am Ende erzählt er eine Geschichte, die ganze Show nochmal zusammenfasst. Und alles, was du dachtest, was komplett spontan entstanden ist, hat trotzdem irgendwo eine Wurzel in einem Konzept. Das ist handwerklich, ich beneide ihn sozusagen im positiven Sinne dafür, dass er das einfach kann. Ich kann vieles von dem, was der kann, kann ich, glaube ich, theoretisch auch, mache ich auch manchmal. Also dieses spontan über Sachen reden, lustige Sachen sagen, tolle Ideen haben, da habe ich ganz viel auch. Aber die Disziplin und wie er das macht und so, ich bin sozusagen mal motiviert, aber es führt nicht dazu, dass ich jetzt mich hinsetze und schreibe jetzt Programme und mache und tue. Gar nicht. Es interessiert mich nicht. Ich bin nicht, mein größtes Karrierehemmnis war immer, dass ich nicht über diesen Ehrgeiz, ich verfüge nicht über übertriebenen Ehrgeiz und schon gar nicht lasse ich mich von Neid in irgendeiner Form irgendwie beeinflussen. Ich bin komplett, ist mir völlig egal.
Also ein Leitsatz meiner Arbeit ist ja sehr zum Ärger meiner Frau und ich gewinne trotzdem, ich gewinne. Die Frage ist natürlich, was ich damit meine, gewinne gegen wen? Das habe ich gar nicht unbedingt, mit gewinnen gegen mich. Ich glaube, er gegen mich, ja. Möchte gegen mich gewinnen, nämlich gegen den Skeptiker oder gegen den, der sagt, das schaffst du sowieso nicht, diesen Zweifler, den man so hat, gegen den möchte ich gerne gewinnen. Für mich ist es tatsächlich wirklich wichtig, dass ich mehr Zuschauer bekomme. Ich habe nicht das große Ziel, finde es toll, wenn jemand die Barclaycard Arena voll macht, es neide ich tatsächlich auch nicht, Gott sei Dank, weil das wäre schlimm, weil es viele Kollegen gibt, mit denen ich zu tun habe, die auch sehr viel von mir hatten. Der Sträter schätzt mich ja eigentlich auch. Und trotzdem sind die da und ich bin da nicht. Und da könnte ich mich ja fragen, ja, ich würde bei 20.000. Kollegin von mir zum Beispiel spielt in den Wühlmäusen 3 Tage ausverkauft. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich nach 20 Jahren einen Tag hinbekommen habe, ausverkauft. Aber das ist auch in Ordnung.
Das ist auch eine andere Disziplin vielleicht. Also man muss ja auch sagen, das ist vielleicht, es ist einfach auch eine andere Disziplin. Und das ist ja, das hat ja nicht immer damit zu tun, dass jemand besser ist. Es hat jemand zu tun, das hat damit zu tun, dass jemand zur rechten Zeit am rechten Ort das Richtige gemacht hat. Und manchmal ist es eben so, dass man dein Leben war ein anderes Leben. Und du hast irgendwo mal was gemacht, wo du nicht abgebogen bist in eine andere Richtung. Du hättest ja auch zum Beispiel vor Corona, hättest du in die Corona-Richtung abbiegen können, dann wärst du heute, vielleicht hättest du das auch die Barclaycard füllen. Wenn du dich lustig gemacht hättest über die Menschen, die Sorge haben, dass diese Krankheit nicht das ist, was sie uns erzählen und dass vielleicht eine Impfung nicht so gut ist, wie man denkt und du hättest das nicht, diese Haltung nicht gehabt, die du hattest sozusagen oder dass du diese, dass du dich nicht daran beteiligt hast, Leute auszugrenzen, die eine andere Meinung haben, hat dazu geführt, dass du eben auf einem anderen, ja, auf einem anderen Level unterwegs bist. Aber das ist wie es ist und ich habe ja ein Leben, wie ich habe und ich kriege eine Quittung für das, was ich mache irgendwie und damit muss ich leben. Deswegen ist für mich ist das das Einzige, was, und da sind wir schon bei der nächsten Todsünde, das geht ineinander über sozusagen, ist die Faulheit. Also Faulheit ist halt ein Thema. Das, ne, also wenn man neidisch ist und noch faul dazu, da sind wir wieder in Berlin, weil nämlich den SUV zu verbieten, hat nur was mit Neid zu tun. Das ist das Schüren von Neidgesellschaft, denn in Wirklichkeit ist der SUV gar nicht zu unterscheiden von einem Mercedes-Kombi zum Beispiel oder von einem Passat-Kombi oder sonst irgendwas. SUV als Begriff ist schon scheiße, weil es nämlich kleine und große SUV gibt. Es gibt auch ein Polo-SUV. Das ist nichts weiter als Schüren einer Neidgesellschaft. So. Und dazu kommt halt flächig, und das haben sie gerade die Grünen in Berlin, die leiden unter kompletter Faulheit, denn sie haben nie in ihrem Leben irgendwas auf die Reihe gekriegt und sind stolz darauf, dass sie trotz ihrer Völlerei, ihres neidgetriebenen, ideologisch getriebenen Wahns trotzdem da oben sitzen und dann sind sie auch noch strunzenfaul, weil wenn du siehst, gibt es so eine Zusammenfassung von Habeck-Aussagen im Fernsehen und sowas alles, wenn du hörst, der hat sich nicht einmal richtig vorbereitet, wenn du das anguckst, was er gemacht hat, sein Arbeitsergebnis, dann ist da leider nichts. Und also, das ist das Problem von Faulheit.
Also Faulheit, kennst du, wie nennt man denn das? Das Münchhausen-Syndrom, glaube ich, heißt das. Dass man immer sich einredet, man könnte das, was man gerade macht, eigentlich gar nicht. Und das werden alle anderen merken. Das haben ja viele Künstler. Ich habe das als Friseur habe ich das gehabt. Ich habe wirklich viele Kunden gehabt und riesen Umsätze gemacht. Ich habe ja meinen alten Chef mal besucht vor ein paar Jahren und dann hat der hat noch eine Kundin bedient und dann hat er gesagt, das ist übrigens der Kai. Wenn die Kunden früher runterkamen und zahlen mussten, bin ich immer in der Mixecke verschwunden, weil mir das so peinlich war, wie viel Geld die ausgeben mussten für seine Arbeit. Also ich habe tatsächlich da sehr viel Geld verdient und trotzdem war ich immer der Meinung, ich bin kein toller Friseur, ich kann gar nicht Haare schneiden. Das habe ich heute auch manchmal, dass ich denke, ich bin nicht fleißig genug. Ich bin zu faul. Aber man bekommt ja dann manchmal so einen Hinweis, wenn man andere Leute sieht, was die dann für fleißig halten.
Ja.
Wo ich dann denke, wie, das war's jetzt? Es ist ein bisschen auch so ein bisschen alte Generation, die alten weißen Männer schimpfen auf die Jugend.
Aber weißt du, was wir nicht hatten?
Sind alle faul, aber viele.
Aber wir hatten ehrlich gesagt und haben bis heute kein Homeoffice. Und wir haben auch kein, keine Ahnung, Friday for Future. Und wir haben auch gar nicht irgendwas, was, sag mal, Work-Life-Balance oder sowas alles ist. Das kennen wir gar nicht. Und alles das sind ja nichts weiter als, ich sag mal, im Verhältnis, in unseren Maßstäben, deswegen haben wir reden ja eigentlich über Werte, in unseren Maßstäben ist das Faulheit. Und die arbeiten nicht, die tun nicht so viel, weder für sich noch für was anderes, sondern die labern. Guck dir jemand an, hier wie wie heißt diese Friday for Future Lutscherin da, keine Ahnung.
Der Neubauer.
Julisa Neubauer, genau. Was die ein Müll daher redet, völlig uninformiert und wie sie sich aber gar nicht, und das muss sie auch gar nicht, sie kann überall hingehen, sie kann überall reden und kann überall machen, weil sich ja keiner traut, ihr zu sagen, Mädel, geh doch mal einfach, lern doch erstmal alles, guck dir mal alle Seiten an und dann ist es total toll, wenn du dich einsetzt. Finden wir super, mach das, aber du musst dafür auch lernen. Und wenn du am Anfang keine Ahnung hast und warst nur Agitatoren aus einem reichen, hyperreichen Haushalt kommend, dann ist dein nächster Schritt muss sein, dass du dazu lernst, dass du dich entwickelst, dass irgendwas passiert. Und nicht, dass du den gleichen Schrott immer einfach weiter laberst und denkst, wenn du es oft wiederholst, kommt es eines Tages an. Denn am Ende fliegt auch das leider auf. Und das halte ich denen allen, ist für mich ein Vorwurf. Die sind einfach alle unfassbar faul, weil sie denken, mit einem Satz, mit einer Ideologie haben sie die Welt entdeckt. Das ist Bullshit. Das ist Quatsch.
Ich habe gestern gehört, etwas, was Habeck gesagt hat, das hat mich wirklich geschockt. Du weißt ja, dass die bei Corona immer gesagt haben, die Kinder müssen Masken tragen, weil sonst Oma stirbt.
Ja.
Das ist ja eigentlich ganz schlimm. Das kann ich
Ja.
aber noch verzeihen. Und zwar unter dem von Ihnen selbst produzierten Motto, naja, wir haben es nicht besser gewusst. Aber Habeck macht jetzt genau das. Ich habe wirklich, es kann sein, dass das irgendwie zurechtgeschnitten war, glaube ich aber nicht. Der war bei Maischberger oder bei Illner, ich weiß nicht, bei Illner, glaube ich. Und hat gesagt, gut, die CDU hat jetzt dafür gesorgt, dass unser Haushalt nicht durchkommt. Und deshalb haben wir wegen dieses Urteils, haben wir jetzt massive Schulden, die
Genau.
wir abbauen müssen. Was bedeutet das für dieses Land? Kinder kriegen weniger Weihnachtsgeschenke, Kinder kriegen nichts mehr zum Geburt. Ich habe gedacht, ich höre
Das ist
nicht.
Herr Habeck. Und ich weiß, was er noch gesagt hat. Ich hatte noch, das ist noch viel Geileres. Er hat gesagt, sparen heißt wegnehmen. Und das Irre ist das, der glaubt es wirklich. Sparen heißt nicht wegnehmen. Sparen heißt aufsparen, Werte bauen. Er denkt, sparen heißt wegnehmen. Für ihn ist sparen wegnehmen. Man nimmt ihm etwas weg, wenn gespart wird. Weil er nämlich das Geld anderer Leute verbrennt bis zum geht nichts mehr. Und jetzt ist er gepisst, dass er es nicht mehr kann und sagt, das ist sparen, ist wegnehmen. Der Typ ist von einer anderen Welt. Der ist, das ist tatsächlich auch gefährlich. Also noch schlimmer ist die Kombination von ihm und Frau Faeser, denn Frau Faeser hat auch noch eins, die hat auch noch dieses Antifa-Gen und glaubt wirklich, also die glaubt wirklich, dass man die ganze Welt regieren kann. Und die Grünen glauben tatsächlich, dass sie Polizei grün etablieren können. Die Grünen haben letzte Woche offiziell, aber da könnte ich fast zornig werden und einiges an Völlerei aufbringen. Die haben letzte Woche allen Ernstes gesagt, ja, es gibt Polizei grün und Polizei grün, das sind Polizisten, die auch noch eine Adresse haben in der Partei der Grünen, in der Parteizentrale. Und diese Polizei Grün hat gesagt, jetzt sind wir erstmal froh, dass diese für Süddeutsche Zeitung Vize-Redaktionsleiterin da, dass die wieder da ist. Aber um News kümmern wir uns später. Das ist eine Androhung im Nazi-Slang oder im DDR-Stasi-Slang oder so. Wir kümmern uns später darum. Und dann haben sie noch gesagt, diese sogenannten Journalisten mit diesen sogenannten Medien. Das ist eine SA, eine Stasi-Einheit bei den Grünen und sie schämen sich nicht mal. Die sind wirklich irre. Die sind wirklich irre. Und
Ja,
wir
das
wollen die nicht abgleiten eigentlich. Wir sind ja eigentlich bei den Werten, aber die haben die Kontrolle über Werte komplett, wirklich komplett verloren. Komplett.
da müssen wir noch eine achte Todsünde dazu machen. Grün.
Ja. Und ich meine, jetzt haben wir ja nur über die Todsünden gesprochen. Wir können auch noch über die 10 Gebote sprechen. Wir haben noch nicht die Zeit dafür. Aber wenn du dir die 10 Gebote zum Beispiel durchliest, ne, ganz ehrlich, so schlecht sind die nicht. Weil
Nee.
die nämlich das Zusammenleben der Menschen irgendwie regeln. Und wenn man sich mehr an solche Sachen halten würde, an solche grundsätzlichen Geschichten, ne, dann würde es in der Welt besser sein. Und dann würden sie auch nicht einfach hemmungslos dafür sorgen, dass immer mehr Menschen sich totschießen und dass immer mehr Menschen untergehen. Dann würden sie nicht ein ganzes Land versenken, wenn sie irgendwie sich an die Werte, an die Grundwerte halten würden, die es seit Jahrtausenden gibt. Dann würden sie nicht das ganze deutsche Volk wegen eines Experiments, wegen einer Ideologie ins Elend reiten. Das würden sie nicht machen. Das Gleiche gilt für mich. Und das ist so ein Thema vielleicht noch so zum Abschluss, zu dem Thema, das Thema Freundschaft, ne? Erinnerst du dich, was Freundschaft in den, sag mal, 80er, 90er Jahren, also als wir so, ne, keine Ahnung, 20 oder was waren, weißt du, was Freund, wenn du gesagt hast, das ist mein Freund, weißt du, was das für ein Gefühl und für ein Wert war und wie vergleichst du das mit heute?
Das habe ich abgeschafft. Also es ist abgeschafft irgendwie. Also heute ist das nicht mehr so ein tiefer Wert. In den 80er Jahren und als jüngerer Mensch war eine Freundschaft, der Spielfreund, dann später der Jugendfreund, den man so hatte. Und dann, ich würde sagen, bis zu meinem 30., 35. Lebensjahr war das ein ziemlich herzlicher, tiefsitzender Begriff. Bei mir ist das ein bisschen weicher geworden.
Ich hatte das noch nie so richtig. Ich hatte nie Freunde irgendwie so richtig. Ich hatte immer, also Kumpels hatte ich. Ich würde sie mal als Kumpels bezeichnen. Aber das, was so Leute pathetisch und romantisch und verklärend als so mein bester Freund, habe ich nie in meinem ganzen Leben gehabt. Also sowas, dieses Gefühl habe ich nie gehabt. Ich habe aber auch ehrlich gesagt kein richtiges Elternhaus gehabt. Vielleicht hat das auch damit zu tun. Das hatte ich nicht. Für mich ist aber eins, ich habe mich selber, wie lange kennen wir uns? 4 Jahre, 5 Jahre?
Ja, bestimmt.
So.
Ganz.
wenn du mich jetzt einschätzt, ne, dann braucht man, glaube ich, nicht groß erzählen, was wir für eine Beziehung haben, sondern wir sind einfach relativ zuverlässig. Also so, wie sich das gehört, unter vernünftigen Menschen. Und ich sage schon, der Kere ist mein Freund. So,
Ja,
das
das
heißt,
ist das,
dass ich
das
die.
sehe ich auch so.
So, und das heißt, dass ich die selbstverständlich richtig anständig, also normal behandle, wie man Menschen eigentlich untereinander behandelt, sozusagen. Und ich glaube, ob das jetzt Krisen sind oder ob man mal schlecht drauf ist oder so, das ist mir eigentlich alles egal, weil da auch drüber steht, da ist man befreundet und das war's. Ich glaube, dass es das nicht mehr so richtig gibt, wie du sagst. Also ich sehe um mich rum das nicht mehr. Ich sehe ganz viele Menschen, die für eine kurze Zeit Beziehungen haben, die ihn irgendwie nutzen. Das gilt übrigens auch für Ehen, ne? Wie viele Ehen kennt man, die mal durch eine große Krise gehen und trotzdem noch Bestand haben? Die Leute geben ja viel zu schnell auf. Die geben ja hier alles auf. Die Grünen haben Millionen ausgegeben für Plakate, die sie schon Wochen später nicht ignoriert haben. Die sind nicht mehr da. Wie war das nochmal? Für eine Welt, in der alles besser funktioniert.
Ja.
So, keine Waffen in Kriegsgebiete. Für bessere Verkehr. Bessere Verkehrssysteme, für eine Bahn, wie war das denn, für eine Bahn, die wirklich fährt. Das ist denen egal. Ich glaube, deswegen glaube ich, Freundschaft, also diese Basis von allem Zusammenleben ist ja, man ist freundlich, das ist Freundschaft. Ich glaube auch, dass das einer Egozentrik und einem Narzissmus gewichen ist und dass das gar nicht mehr so richtig da ist irgendwie.
Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin meinte. Also ich habe da einen ganz bestimmten Menschen im Blick, der war das war mein letzter, so weißt du, der beste Freund. Also einmal am Tag haben wir telefoniert, was viel ist, finde ich. Wir sind immer auch zusammen auf Konzerte gegangen und wir waren eigentlich immer verbunden. Wir konnten Stunden telefonieren und das hat aufgehört. Natürlich hat vieles auch, es ist ein bisschen durchwässerter geworden durch meine Familie, als ich dann Vater wurde und dann meine Frau geheiratet habe. Aber aufgehört hat das eigentlich mit dieser Spaltung, die durchs Land geht. Es hat aufgehört mit diesem Gehetze über AfD und über rechts und links und was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Und das alles ist bei mir auch einer Haltung gewichen, die keinen besten Freund mehr will, weil ich immer sage, mein bester Freund ist meine Familie und meine Freunde kann ich mich drauf verlassen. Also das bist dann du. So, also da, so, da kann ich mich drauf verlassen und das ist lieb, aber es ist halt diese richtig feste, das hatte ich eigentlich mein Leben lang, aber seitdem das beim letzten, also auseinander ist, ist das bei mir auch weg. Und ich sehe das genauso in der Gesellschaft. Zählt dieser Wert, glaube ich, nicht mehr. Das zählen die schnelleren Werte. Erfolg oder
Facebook,
auf der richtigen Seite oder.
TikTok, Insta,
Ja.
Selbstdarstellung, alles das. Bei mir ist es auch so. Also mein bester Freund ist meine Frau, das war's.
Ja.
Jetzt mal richtig, also im Sinne von bester Freund, weiß alles, hat man jeden Tag Kontakt. Ne, im Gegensatz zu anderen Paaren, wir sprechen noch jeden Abend, wir telefonieren am Tag 4, 5 Mal irgendwie und sagen, was jetzt ist. Und das ist einfach so, weil man auch so einen Bedarf, das ist mein Bedarf, das ist mein bester Freund. Aber ansonsten ist es das, glaube ich, auch eine andere Zeit. Und ich tue mich auch echt schwer, mich auf andere Leute jetzt mal richtig zu verlassen. Ich glaube, dass ich da in der Moral und in den Vorstellungen von Werten, also der Wert von Freundschaft, dass sich da echt extrem viel irgendwie verändert hat.
Ich habe das große Glück, natürlich noch mit Yvonne
Ja.
zusammenzuarbeiten und befreundet. Das ist ja so eine Symbiose aus Arbeit und Freundschaft. Was ich natürlich als ausgesprochen, darüber bin ich sehr, sehr glücklich, weil es eben mehr ist, als nur zusammen zu arbeiten.
Ja.
Ja.
Ja. Tja, dann bleibt uns ja nur noch der Buchtipp für das heute spannende Gespräch. Guck mal, heute haben wir so ein tiefgreifendes. Hoffentlich sind die armen Menschen jetzt nicht irritiert.
Ach, ich glaube nicht. Also ich freue mich ja so wirklich. Ich finde es ja immer schade, dass man einfach nicht auf die ganzen Sachen eingehen kann, die einen da so erreichen. Ich habe ja drei Rezepte bekommen für Birnen und Klöße und
Ah.
dann fast alles so irgendwie die gleichen. Einer war mit einer Abwandlung dabei, da war irgendwas mit Vanille noch. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Aber darüber bin ich natürlich echt total glücklich. Und ich frage mich auch, warum ich das selber nicht gefunden habe. Aber ich habe es tatsächlich im Internet nicht gefunden. Ich habe immer die falschen Sachen eingegeben. Also insofern der Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, ihr Lieben da draußen. Wir haben euch sehr, sehr gerne. Und das Ziel ist ja irgendwann, dass wir vielleicht mal auf Tour gehen mit unserem Podcast und den mal live machen. Das wäre ja auch nicht schlecht.
Das machen wir dieses Jahr noch.
Ah,
Das
da
werden
bin
wir schon fest vornehmen. Ja, auf jeden Fall. Also so oder so, entweder machen wir es live im Fernsehen und mit Call-in sozusagen,
ja.
oder wir machen es in einem Theater. Auf jeden Fall. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
Freue ich mich.
Soll ich noch einen Buchtipp da lassen?
Ja.
Pass auf, ist heute der Drei-Buch-Tipp. Kennst du Jürgen Huhnke?
Nein.
Jürgen Huhnke ist im Prinzip ein Manager, der in den, ich weiß gar nicht, 70er, 80er Jahren, 90er Jahren sehr, sehr, sehr erfolgreich war mit einer Firma, die im Wesentlichen sich mit der Idee beschäftigt haben, dass man für seine Rente sehr früh sorgen sollte. Und der hat sehr, sehr, sehr gute Geschäfte gemacht, hat die Firma dann irgendwann verkauft, war dann Präsident vom HSV, hat auch beim HSV große Innovationen gesetzt, ist außerdem ein Asienfreund und einer der, ich glaube, also von den Leuten, die ich kenne, das hat jetzt nichts zu sagen, weil mein Horizont schmal ist, aber von den Menschen, die ich kenne, der beste China-Kenner tatsächlich und jemand, der auch viel in Asien ist, nicht nur in China. Auch ich war jetzt gerade ein Jahr in Thailand auch, weil er einfach mal raus wollte, hat Bücher geschrieben, zum Beispiel Du wirst 60 und was dann?
Ja.
Das klingt so groß irgendwie und so, aber, also es klingt ein bisschen überzogen, denkt man, aber das ist ein tolles Buch. Einfach zu konsumieren und außerdem ist es eine clevere Idee, weil viele Menschen werden ja 60. Und deswegen ist es eine clevere Idee. Und da hat er sich gedacht, 10 Jahre später mache ich noch ein Buch. Das Buch heißt, Du wirst 70, freu dich drauf, der Ratgeber für mehr Zeit und bessere Lebensqualität. Sinnvolle Ideen, wichtige Empfehlungen, andere Ziele. Zwei Bücher, die ich nie in meinem Leben, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich nie gekauft. Ich kann jedem wirklich ernsthaft nur empfehlen, der sich für sowas interessiert und so, sich das anzugucken, weil das wirklich tolle Bücher sind. Leicht zu konsumieren, die sind auch, wenn man es mal sieht hier, groß geschrieben. Guck an, so sieht das dann aus.
Ja, sehr schön.
Sind auch ganz, ganz viele Weisheiten drin. Jetzt
Dass man
aber.
beim Lesen auch vorankommt. Es gibt ja Bücher,
Ja.
damit eine kleine Schrift kommt sich voran beim Lesen.
Genau. Jetzt aber hat er ein Buch rausgebracht, die Jahrhundertidee, der Hebel Zeit. Das ist das Buch sozusagen zu, er ist jetzt über 80 schon. Extrem aktiv, extrem fit im Kopf, im Körper, alles wirklich vorbildlich sozusagen für mich, weil es jemand ist, der immer noch richtig lebt. Es gibt ja viele Menschen, die schon mit 60 halb tot sind. Der ist über 80 und lebt, der sprüht. Das ist echt für mich. Ich gucke mir das immer an, wenn wir zusammensitzen und denke mal, wie geil, wenn ich das auch hinkriege, dann bin ich echt wirklich glücklich. Und er hat dieses Buch geschrieben, da geht es einmal darum, was er damals erfunden hat, was sozusagen also wie sein Leben sozusagen war. Ne? Der hat früher für 20 Pfennig die Stunde Tennisbälle eingesammelt und solche Sachen gemacht. Der hat auch mal Werbekaufmann gelernt, hat dann als Vertreter Sachen gemacht. Also eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte. Aber hinten dran kommen dann Kapitel 11, 12, 13, wo es dann um so Themen geht, wie zum Beispiel ein Volksbegehren, Rentner beim Rundfunk müsste man sein. Der Rundfunk hat ja mehr Rentner unter Vertrag als Arbeiter.
Das ist
Das ist
ja auch interessant.
total irre Geschichte, muss man sich unbedingt durchlesen. Dann haben wir hier 5 Ideen für eine bessere Zukunft. Auch da, da sind wirklich kluge Ideen drin. Und dann hat am Ende steht in eigener Sache meine 7 Werte. Dieses Buch ist auch ein Vermächtnis. Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Und da sind sozusagen Themen drin, wie zum Beispiel Nutzen der Lebenserfahrung, Ehrenamtlichkeit, also dass man Ehrenämter übernehmen soll, die Stärkeren helfen den Schwächeren, 3 wichtige Erfahrungen seines Lebens steht da drin, also was man pflanzt, wird man ernten zum Beispiel, und nur wer schreibt, der bleibt. Ne? Das Geld, das man nicht ausgibt, muss man nicht verdienen. Hat er recht? Wenn er recht hat, hat er recht. Da geht es um dieses ganze Thema Geben und Nehmen und um das bürgerliche Engagement. Und was der alles gemacht hat, er hat an der Ostsee so einen Tempel gebaut, auf so einem Steg rein in Timmendorf. Ein abgefahrener Typ und ich kann jeden empfehlen, tatsächlich geht in den Buchhandel oder in Timmendorf in seinen eigenen Buchladen, hat auch noch einen eigenen Buchladen im asiatischen Stil und guckt euch das Buch an. Und er hat außerdem eine wahnwitzige Sammlung, die auch zu kaufen ist, von Statuen aus Asien. Also da sind Buddhas dabei, da geht dir so dermaßen das Herz auf, Wahnsinn. Und deswegen möchte ich, das war jetzt praktisch eine kleine Werbeshow für Jürgen Huhnke, aber es ist wirklich für mich ein Typ, ich habe selten Vorbilder gehabt. Es gab mal so den Horst Wendland, der war mein Vorbild, der Kofler war mein Vorbild. Und einfach für den, was sie so erreicht haben und wie sie handeln und wie sie arbeiten und so. Und der Huhnke ist das für mich, wie sieht das letzte Drittel meines Lebens aus? Da ist Herr Huhnke für mich ein Vorbild. Tolle Bücher, die man konsumieren kann. Und dieses asiatisches Thema, wenn sich jemand für Buddhas und sowas interessiert, dann guckt mal vorbei. In Hamburg am Mittelweg hat er seinen Laden. Man weiß gar nicht, dass es ein Laden ist, weil das irgendwie so ein bisschen weit und so ein bisschen zurückgerückt ist. Aber die Firma heißt Mikado und da gibt es unglaublich, ich gehe da immer durch, er hat auch sein Büro da, da kannst du so staunen, das sind so tolle Sachen, Wahnsinn.
Sehr schön.
Ja,
ja, das klingt ja gut. Und das klingt auch, das wäre auch was für mich.
Ja.
Ich habe auch tatsächlich auch mal einen Buchtipp, ich habe den aber, finde den jetzt im Moment, ich wusste gar nicht, dass es da 5 Stück gibt. Moment, ich bin gerade bei Achtsam Morden im Hier und Jetzt von Carsten Dusse.
Ja.
Kennt ihr die Serie Achtsam Morden?
Nee, ja. Ich kenne die Serie, ich kenne das erste Buch, das habe ich gelesen, aber ich wusste nicht, dass es inzwischen schon 5 davon gibt. Das erste Buch, ein wunderbares Buch.
Die anderen Bücher sind auch sehr schön. Ich kann ja eben kurz die Inhaltsangabe, Björn Diemel ist der Hauptdarsteller da, der will reden.
Ja.
Sowohl über die Einschulung seiner Tochter als auch über das Tantra-Seminar, das er aus Versehen mit seiner Ex-Frau besucht hat. Leider hat ein unbekannter Björns Achtsamkeitstrainer Joschka Breitner krankenhausreif geprügelt bei dem Versuch, dessen Tagebuch an sich zu bringen. Also es ist eine Mordgeschichte, es geht immer ums Morden, aber immer in Bezug auf, dem werten Zuschauer sei das gesagt, immer in Bezug auf Achtsamkeit, also übertriebene Achtsamkeit, der nimmt diesen ganzen Achtsamkeitshype momentan auseinander und deshalb hat er ja auch schon mehrere achtsame Morde begangen.
Das ist eine sehr, das ist, also ich wusste nicht, dass es eine Reihe gibt, ich kenne wie gesagt nur das erste Buch, das war auch, wie man es lesen kann, eine wirkliche Offenbarung.
Ja,
das ist auch ganz toll zu lesen, also sehr extrem unterhaltsam geschrieben.
Ja, guck mal. Dann können wir jetzt enden, dann haben wir alles gemacht, was
es war. Ist so schön.
Und
so schön ich bin ein bisschen aufgeregt über die Politik, nur ein bisschen.
Ja. Gut, ich fahre jetzt nach Gießen, morgen bin ich in Oberhausen, dann muss ich momentan sehr viel an diesem Kate Bush-Abend arbeiten, den ich im Alma Hoppe ja habe. Es ist alles spannend, furchtbar viel Arbeit und einen Satz schreibe ich mir hinter die Ohren. Geld, das ich nicht ausgebe, muss ich auch nicht verdienen.
So sieht es aus. Und da ich gerade Geld ausgegeben habe, weil ich von meinem Schießlehrer und Freund seine 44er Magnum gekauft habe, einfach deswegen, weil er das Land verlässt und die Waffe nicht mitnehmen kann und er hätte es jetzt hier, muss es jetzt hier verkaufen. Und ich habe gesagt, ey, du kommst ja immer wieder zurück, mit was schießt du denn dann? Und dann sagt er, ja, mal gucken, also dann schieße ich vielleicht auch nie mehr. Und der ist auch schon ein bisschen älter. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich kaufe die, ich lege die einfach hin und immer dann, wenn du in Hamburg bist, kommst du hin und nimmst sie dir und kannst du mit meiner beziehungsweise deiner früheren Waffe kannst du schießen. Und deswegen ist mein Ziel für die nächsten Wochen, ist besser mit der 44er Magnum schießen zu können.
Ich setze ja ganz nicht sein. Na dann, wie sagt man denn? Sagt man da auch, ihr gibt Spruch beim Schießen oder sagt man viel Glück oder?
Nee, der feuerfrei sagt man.
Feuerfrei, ja, dann mal feuerfrei.